Sonnenmaske kam nach Norwaka und stellte alle Sitze aus Gold dorthin. Nach 7 Tagen kam auch Priester Guaveju. Nun sagte Guaveju zu Sonnen-Taiku-Maske: Nimm dir das Gesicht ab. Und weiter, ergreife es. Darauf sagte Nula-Maske, die Trockenzeit-Maske, zu Sonnen-Taiku: Sonne, erweise mir die Gefälligkeit. Und bat um 4 Tage Regen.
La devolución, ¿sí? Esa devolución significa que los hijos que están secuestrados, los están condenados, pues volverlo, rescatarlo, devolverlo a sus orígenes.
Wir fordern die Rückgabe. Unsere entführten Kinder müssen gerettet werden und dorthin zurückkehren, wo sie herstammen.
Gefangene Geister. Tauziehen um die Masken der indigenen Kogi. Ein Feature von Burkhard Birke.
Wellen brechen sich an einem schmalen Sandstrand, gesäumt von üppiger Vegetation. Eine Brise weht von den nahegelegenen schneebedeckten Gipfeln der Sierra Nevada de Santa Marta und ist sehr willkommen. Sie kühlt die heißfeuchte Luft der Karibik. Java Tanihuashcaca heißt dieser Ort an der kolumbianischen Karibikküste gleich neben dem Dorf Dibulla, wo sich das Süßwasser des Rio Jerez mit dem Salzwasser des Ozeans vermischt. Es ist ein heiliger Ort seit tausenden Jahren für die Corgi, die letzte indigene Hochkultur Lateinamerikas mit einem noch lebendigen Hohepriestertum. Palmen, Strand, Schnee, ein Paradies. Vor 5 Jahren, als ich zuletzt hier war, sah es hier noch ganz anders aus. Aus ein paar bescheidenen Hütten und einem Frauenhaus am Strand ist eine richtige Siedlung mit einem großen Versammlungsgebäude geworden. Den verkommenen Landstrich, den früher alte Matratzen, Plastik und anderer Müll verunstalteten, haben die Corgi in eine blühende Landschaft mit Mangroven und Wiesen verwandelt. Sie haben den Ort von Unrat befreit und es der Natur überlassen, sich selbst zu regenerieren.
Aber Tanihuashcaca wiederzubekommen und wiederherzurichten war enorm wichtig. Seit 11 Jahren kämpfe ich dafür und es gibt große Fortschritte. Der Traum unserer Vorfahren ist Wirklichkeit geworden. Ich werde diesen Ort weiter reinigen, auch spirituell, so wie es mir meine Vorfahren aufgetragen haben. Dafür brauchen wir natürlich auch die Unterstützung von außen. Die Botschaft lautet: Dieser Ort ist für uns von enormer Bedeutung. Es ist wichtig, dass du ihn kennenlernst und die Botschaft weiterträgst.
Mama Shibulata ist einer der spirituellen Führer der Corgi, der Hüter von Java Tanihuashcaca, und einer der wenigen, der das Ritual der Sonnenmasken beherrscht. Er ist klein und hager. Die Augen in seinem dunklen, sonnengegerbten Gesicht strahlen Ruhe aus. Er trägt die typische weiße Baumwollkleidung der Corgi. Nur sein kegelförmiger Hut weist ihn als Mamo, als Priester, aus. Die 4 schwarzen horizontalen Linien auf der Kopfbedeckung stehen für die 4 Klimazonen der Sierra Nevada. Erst vor gut 10 Jahren ist es den Corgi gelungen, diesen für sie heiligen Ort zurückzubekommen. Mithilfe des Amazon Conservation Teams, ACT, einer privaten US-amerikanischen Umweltorganisation und der kolumbianischen Regierung haben sie hier 250 Hektar Land erworben. Nun werden hier Feldfrüchte angebaut. Kinder spielen, Frauen arbeiten im Gemüsegarten, Hähne krähen. Es herrscht reges Treiben. Einige Corgi tragen, wie Mama Shibulata, kegelförmige gewebte Mützen. Es sind die Mamos, Priester aus anderen Dörfern, zum Teil mehrere Tagesmärsche entfernt. An diesem Wochenende sind viele Corgi aus allen Ecken der Sierra Nevada zu einem Treffen angereist. Sie planen und beraten sich, lassen sich beraten, unter anderem um den Kaffeeanbau weiter oben in den Bergen und die Vermarktung des Kaffees zu optimieren. Vor allem aber können hier wieder regelmäßig Rituale durchgeführt werden. Denn Khaba Taniwashkaka ist für die Korgi der Ursprung allen Seins. Der Ort, an dem alle Spezies der Natur, Tiere, Pflanzen, ja selbst Materie entstanden sind. Nun können die Mamas, die Priester hier wieder arbeiten, um alle Wesen der Natur, auch die in den Bergen, zu schützen.
Sonnen-Taikumaske ist derjenige, der die Trockenzeit macht. Vorher bewirkten Priester Kaliveju, Guaveju und Priester Nuyakave, diese drei, dass 9 Tage lang Trockenheit herrsche. Als das Sonnentaiku sah, rief er auch alle seine Leute zusammen und gebot ihnen, die Felder zu roden. Das taten sie 9 Tage lang. Da setzte der Regen noch nicht ein, worauf Sonnenmaske dem Priester Nuyakave Trockenzeit zu machen befahl und allen gebot, die Felder zu verbrennen. Danach säten sie die Aussaat.
Als eines von 4 indigenen Völkern, die das Erbe der Tairona-Kultur bewahren, leben die auch Kagaba genannten Korgi noch wie vor 1000 Jahren. Spanische Kolonialisierung, Guerilla, Militärs, Grabräuber, Drogenhändler, Paramilitärs und selbst die letzten 5 Jahrzehnte bewaffneter Auseinandersetzungen haben sie als eigenständige Kultur überdauert. Bis heute leiten die Mamos, die Priester, mit ihrem besonderen mündlich überlieferten Wissen die Gemeinden ihres Volkes an, spirituell und im Alltag. Überlebt haben die Korgi, indem sie sich vor den Kolonisatoren in die unwegsamen Höhen der Sierra Nevada zurückzogen. Ihre rituellen Stätten an der Küste und an anderen tiefer gelegenen Orten mussten sie aufgeben, abtreten an die Hermanos Menores, die jüngeren Brüder, wie sie uns, die Nicht-Indigenen nennen, weil wir die Gesetze der Natur nicht respektieren, vieles zerstören und auch die Bedeutung der Rituale und Masken in ihrer Dimension nicht erfassen und nicht wissen, was Aluna ist.
Aluna ist überall. In den Steinen, im Meer, in allem. Alles existiert in Aluna, in der spirituellen Welt. Momentan ist viel negative Energie zu spüren. Die Menschheit verbreitet viel negative Energie. In Aluna sehen wir das dadurch entstandene Ungleichgewicht. Wir spüren die Folgen der Negativität, die Probleme sowohl in der Menschheit als auch in Form von Naturphänomenen. Auf unserem Territorium halten sich illegale, bewaffnete Gruppen auf. Die bringen negative Energie und das spüren wir in Aluna. Wir müssen zum Aluna des Ursprungs zurückfinden, dem positiven Denken. Das ist meine Botschaft.
Mama Shibulata hat einen Poporo in der Hand, das traditionelle Kürbisgefäß mit Muschelkalk. Während er erzählt, taucht er immer wieder den Stab in den Poporo und schiebt sich damit Kalk in den Mund, der aus den Kokablättern die belebende Substanz löst. Anschließend reibt er den Stab an der äußeren Hülle des Kürbisses.
Mama Shibulata, le queria mostrar estas máscaras.
Als ich Mama Shibulata ein Foto der Masken zeige, legt sich seine Stirn in Falten. Das Foto zeigt die Masken in einer weißen Kiste. Das schützende Seidenpapier ist beiseite geschoben. Das Bild hatte ich vor meiner Abreise im Depot des Ethnologischen Museums in Berlin aufgenommen.
Die beiden Masken zu sehen, macht mich sehr traurig. Mama Pedro Juan und Mama Jacinto haben versucht, sie zurückzuholen und haben klargemacht, welche Bedeutung diese Masken für uns haben. Leider ist es bis jetzt nicht gelungen. Wenn ich die Masken jetzt anschaue, mache ich mir noch mehr Sorgen. Ich möchte sie nicht angucken. Es ist höchste Zeit, dass die Masken zu uns auf unser Gebiet zurückkehren. Dass sie zurückgegeben werden, weil sie alles auf unserem Territorium kontrollieren. Wir spüren die Abwesenheit der Masken auf unserem Gebiet. Es ist zu Naturkatastrophen gekommen. Krankheiten breiten sich aus. Am liebsten möchte ich weinen.
Fast 9 Jahre zuvor hatte eine Delegation der Korgi, auch Kagaba genannt, den Masken einen Besuch in ihrem Gefängnis, dem Ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem, abgestattet. Die Kustodin des Museums, Manuela Fischer, erinnert sich.
Genau genommen waren 2 Kagaba hier, der Cabildo Gobernador, Santos Sauna, der inzwischen verstorben ist, und Mama Pedro Juan, der auch verstorben ist. Und das war 2013. Sie haben die Masken gesehen und sehr vorsichtig angedeutet, dass es besser wäre, sie wären nicht hier im Museum eingesperrt.
Ein Fernsehteam des ZDF hat den Moment damals eingefangen, als der Korgi-Priester Mama Pedro Juan Nuevita versuchte, durch die Glasscheibe mit den Masken zu kommunizieren. Berühren durfte er sie nicht. Die Begleiter wurden dann gebeten, die Korgi allein in dem Raum mit den Masken hinter der Vitrine zu lassen. Der Mamo wollte ungestört mit ihnen sprechen. Pedro Juan war als einer der wenigen für das spezifische Ritual mit den Masken ausgebildet worden, für den Tanz mit Nui Teiku Mamawake, der Sonnenmaske, und Muguzi Mulkulu Jukukui, der Obermaske, die alles steuert. Zum Mamo wird man geboren oder zur Sacha, so heißt das weibliche Pendant. Besitzt ein Neugeborenes nach Auffassung der Hohen Priester der Mamos spirituelle Fähigkeiten, so verbringt es in der Regel die ersten Lebensjahre bis zum Erwachsenwerden in absoluter Dunkelheit, in Höhlen, wo sie ohne Ablenkung von jedwedem Materiellen von erfahrenen Mamos lernen, die Welt hinter der Welt zu sehen. Aluna, die Welt der Gedanken, eine Parallelwelt, in der alles existiert. Nach dem Besuch im Museum forderte der Cabildo Gobernador, der politische Führer Santos Sauna:
Diese beiden Masken sollen zurück in die Sierra kommen, statt hier im Museum zu bleiben. Denn wir, die Kinder dieser Masken, leben. Wir wollen mit ihnen sprechen, Rituale durchführen, um die Ressourcen, um das Land und das Wasser zu schützen.
Doch in dieser Welt in Berlin sind die Masken Weltkulturgut. Sie tragen Inventarnummern. Sie sind Besitz des Museums. Ihr Alter wird auf 600 Jahre geschätzt, ihr Wert auf je 500.000 Euro. Was für die Korgi das Natürlichste gewesen wäre, nämlich die Masken in ihre Mochilas, die typischen gewebten Umhängetaschen, zu stecken und nach Hause mitzunehmen, unvorstellbar. Doch seitdem steht die Frage im Raum, wem die Masken gehören, die dort gefangen sind. Unter welchen Umständen die Objekte damals erworben wurden, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Ethnologe und Kustos des damals Königlichen Museums für Völkerkunde, Konrad Theodor Preuß, hatte die beiden Sonnenmasken, neben zahlreichen anderen Kulturgütern und archäologischen Objekten, von einer Forschungsreise aus Kolumbien mitgebracht. Preuß brach 1913 auf und verbrachte 1915 mehrere Monate in den Bergen der Sierra Nevada an der kolumbianischen Karibikküste bei den Korgi in Nuavaca, im oberen Teil des Palomino-Flusses. Während dieser Zeit forschte Preuß zu Mythen und Sprache der Korgi. Mit Wachswalzen konnte er sogar akustische Aufnahmen von einigen Tänzen und Ritualen machen, die das Ethnologische Museum digitalisiert hat.
Numero 93.
Musik. Mit Hilfe eines Übersetzers schrieb er die Mythen zu den beiden Sonnenmasken auf, die ihm die Mammus erzählten.
Danach ließ Kagiwaiju 4 Tage lang Regen fallen, wie es Sonnentaiku ihm sagte. Und es fiel wirklich Regen, wie Sonnentaiku gebot. Es begannen dann alle den Feldfrüchten zu tanzen, damit Bohnen, Mais, Kartoffeln nicht welk würden und verfaulten. Das tat Sonnentaiku-Maske, wie die Väter und Priester berichtet haben.
Nach seiner Rückkehr im Jahre 1919, am Ende der Wirren des Ersten Weltkrieges, integrierte Preuß als Kustos des Völkerkundemuseums die beiden Masken und andere sogenannte Mitbringsel vom Volk der Kagaba in die offizielle Sammlung. Das Museum in Dahlem besitzt insgesamt 113 Gegenstände aus der Sierra Nevada, darunter Goldschmuck, gewebte Beutel, Steine und Ketten. Auch etwa 2 Dutzend Steinskulpturen aus San Agustin sind dabei, Grabfiguren aus einer der bedeutendsten präkolumbischen Nekropolen Lateinamerikas, gelegen im Süden von Kolumbien. Ein Teil der Sammlung sind Gebrauchsgegenstände aus dem Alltag. Andere werden als archäologische Objekte eingestuft und wieder andere, wie die Masken, als Kulturgüter, da sie rituelle Bedeutung haben.
Ja, also das ist, Sie erinnern sich, das ist dieser alte Mesoamerika-Saal, Bornemann, von Bornemann gebaut.
Ethnologisches Museum in Berlin-Dahlem. An der Wand des riesigen Raums steht eine lange Reihe von Stahlschränken. Seit dem Umzug ins Humboldt-Forum befindet sich hier in den alten Ausstellungssälen nur noch das Depot.
Ja, und was wir hier gemacht haben, ist, da die preußische Sammlung ja eine strittige Sammlung ist, die gesamte Sammlung von Konrad Theodor Preuß aus der Sierra Nevada de Santa Marta hier jetzt zusammenzuziehen. Ja? Denn das sind ja strittige Sammlungen, die gegebenenfalls zurückgefordert werden oder zurückgegeben werden müssen. Und die sind auch aus den Sammlungen rausgenommen worden, damit sie zur Verfügung stehen.
Aus einer Schublade nimmt Kustodin Manuela Fischer eine weiße Holzkiste, schiebt das Seidenpapier beiseite und zeigt mir die Ausstellungsstücke mit den Archivnummern VA62649 und VA62650. Auf den ersten Blick wirken sie unscheinbar. 2 geschnitzte Masken aus dunklem Holz, die leeren Augenhöhlen wie geblendet zu den Leuchtkörpern an der Decke gerichtet. Ich hatte sie mir viel größer vorgestellt, wurde aber nicht bedacht, dass die Corgi sehr klein sind. Traurig und verloren sehen sie aus, als wären sie nicht am richtigen Platz. Die mächtige Großsonnenmaske und die Sonnenmaske. Mama Nui Kukui Uakai und Mama Wakai. Unter diesen Namen hat Konrad Theodor Preuß die Masken registriert. Mama Pedro Juan hatte sie Nui Taiku Mama Wake und Mugusi Mulkulu Chukukui genannt.
Hat Konrad Theodor Preuß diese Masken legitim oder illegitim erworben?
Also die Masken sind sicherlich nicht legitim erworben worden, denn Preuß sagt selbst, er hat einen Erbstreit sich zunutze gemacht, um an diese Masken zu kommen. Das heißt, derjenige, der von seinem Vater die Masken geerbt hat in gewisser Weise, war kein Mama, also kein autochthoner Priester und hat damit auch mit den Masken nichts anfangen können, selbst nichts anfangen können und hat sie deswegen verkauft, ne? Was er eigentlich nicht hätte tun dürfen. Also wollen da jetzt gar nicht auf die Schuldfrage eingehen. Da es gibt in solchen Situationen ja meist dann auch ein Gegenüber, das mitmacht. Aber Preuß war schon bewusst, dass das nicht in Ordnung war.
Weiß man den Kaufpreis zufällig noch?
Nee, der Kaufpreis wird nicht genannt.
In
En el caso de las máscaras de la Sierra Nevada de Santa Marta y
die Masken und andere Gegenstände, die Preuß aus der Sierra Nevada mitgebracht hatte, wurden in einigen speziellen Ritualen benutzt. Deshalb haben sie ihn besonders interessiert. In seinen Veröffentlichungen macht Preuß dann auch keinen Hehl daraus, dass er diese Gegenstände aufgrund eines internen Konfliktes erwerben konnte.
A partir de unos conflictos internos.
Sie wurden ihm von einem Mitglied der Gemeinschaft verkauft. Allerdings war das sehr umstritten. Unabhängig von der juristischen Frage handelt es sich also auch um ein Problem der Ethik. Weshalb nutzt Preuß den internen Konflikt und nimmt Objekte mit, von denen er weiß, dass diese keinesfalls in die Hände von Außenstehenden gelangen dürfen?
Die kolumbianische Ethnologin und Universitätsdozentin Aura Reyes hat sich lange mit der Frage der Herkunft der Masken beschäftigt. Ihre Doktorarbeit hat sie über Konrad Theodor Preuß geschrieben. Auf meiner Reise nach Kolumbien treffe ich sie in Kolumbiens Hauptstadt Bogota. Konrad Theodor Preuß war fasziniert von der Kultur der Corgi, erzählt sie. Und es ist ihm offenbar gelungen, das Vertrauen der Mammus zu gewinnen. Sonst hätten ihm die Mammus wohl kaum die Bedeutung der Rituale beschrieben. Das besondere Ritual der Sonnenmasken dürfte Preuß aber nicht erlebt haben, ist sich Reyes sicher.
Es un conocimiento que la comunidad ha decidido.
Es ist logisch, dass das Volk der Corgi dieses Wissen für sich behalten wollte. Schließlich muss man den Forschern ja nicht alles auf die Nase binden. Wenn man sich die Arbeiten von Reichel oder anderen Anthropologen anschaut, die in der Sierra geforscht haben, so gibt es sehr wenig Informationen über die genaue Rolle dieser Objekte in rituellen Tänzen. Lediglich aus dem 19. Jahrhundert existieren einige Abbildungen von früheren Besuchern bei den Corgi, die vielleicht sogar Ritualen beiwohnen durften. Und da sieht man auf alle Fälle eine große Vielfalt.
Una de las máscaras es de Teyuna. Teyuna ist la actual Ciudad Perdida.
Eine der Masken stammt aus Teyuna, dem heutigen Ciudad Perdida.
Juan Mayer war der Erste, der 1976 nach der spektakulären Entdeckung die 250 Terrassen der Ciudad Perdida auf Deutsch der verlorenen Stadt fotografiert hatte. Seither verbindet den späteren Umweltminister und Botschafter Kolumbiens in Deutschland eine innige Freundschaft mit dem Volk der Corgi und eine spezielle Beziehung zu Ciudad Perdida. Diesen Namen, verlorene Stadt, verdankt der magische Ort in der Sierra Nevada dem Umstand, dass der Militärhubschrauber den von Grabräubern entdeckten und beschriebenen Platz beim ersten Überflug nicht finden konnte. Die indigenen Völker der Sierra Nevada nennen diesen Platz oberhalb des Buritaca-Flusses Teyuna oder Teyruna. Daher wohl auch der Name der Tairona-Kultur für die Vorfahren der heute noch existierenden vier Völker, den Corgi, den Arhuacos, den Wiwa und den Canguamo. Juan Mayer war es auch, der die Masken wiederfand. Denn die Corgis erzählten zwar die Geschichte von dem Hermano Menor, dem jüngeren Bruder aus Deutschland, der wie andere Forscher und Missionare Masken mitgenommen hatte, von ihrer Existenz im Berliner Ethnologischen Museum wussten sie jedoch lange Zeit nichts, wie mir Juan Mayer während eines Besuchs in seinem Haus in Sopó in der Nähe von Kolumbiens Hauptstadt Bogotá erzählte.
1984 bin ich nach Europa geflogen, um die aus Kolumbien stammenden Goldschätze in den bedeutendsten Museen zu fotografieren. Im Völkerkundemuseum Berlin, im British Museum in London und in Madrid. Als ich in Berlin war, erzählte mir der Mitarbeiter, der mir die Objekte zum Fotografieren bereitstellte, von einer Sammlung, die Konrad Theodor Preuß von dem indigenen Volk der Corgi mitgebracht hatte. Er erlaubte mir dann, Fotos von einigen Objekten zu machen, die Preuß von den Corgi auf zweifelhafte Art und Weise erworben und nach Deutschland gebracht hatte.
Nach seiner Rückkehr spricht Juan Mayer mit den Mamos. Könnten das die verlorenen Masken sein? Was er herausfindet, ist überraschend. Die Corgi-Priester erinnern sich noch genau an die letzten Aufenthaltsorte der Masken, mehr als 100 Jahre nach ihrem Verlust.
Eso quiere decir que en un determinado momento llevaron esa máscara de Teyuna.
Das bedeutet, zu einem gewissen Zeitpunkt haben sie diese Maske von Teyuna in die Gegend von Palomino und von dort wahrscheinlich nach Seikanchi gebracht. Von Seikanchi gelangten die Masken später nach Nuavaca. Dort im Palomino-Becken wurden die Masken zu rituellen Tänzen eingesetzt, an Orten wie Mamarongo, Salaha und anderen zeremoniellen Zentren. Als Preuß sie von einer Person erwarb, die den Corgis die Masken gestohlen hatte, befanden sie sich in der Gegend von Palomino.
Mit den Steinskulpturen von San Agustin war Preuß noch weniger zimperlich. Die Regierung von Bogotá hatte damals ein Ausfuhrverbot für archäologische Güter erlassen. Um dieses zu umgehen, schmuggelte der Ethnologe die wertvollen präkolumbischen Figuren als Steinschutt deklariert am Zoll vorbei auf ein Schiff, das sie nach Berlin brachte. In seiner Zeit als Botschafter in Berlin gelang es Mayer 2013, den ersten Besuch der Corgi im Museum in Dahlem zu organisieren. Ein zweiter Anlauf, ein Jahr später, für ein Ritual mit den Masken in Berlin, scheiterte jedoch. Die Corgi hatten sich auf die Reise schon durch Befragungen ihrer Vorfahren und Opfergaben in der Sierra Nevada spirituell vorbereitet, als der angesetzte Termin eine Woche vor Abreise vom Museum abgesagt wurde.
Zum einen durften die Masken das Museum nicht verlassen. Das zweite Problem war, dass uns erstmalig mitgeteilt wurde, dass die Masken mit Chemikalien verseucht wären, die vor dem Krieg bei vielen Objekten benutzt wurden, um sie bei der Auslagerung zu schützen. Das Museum wollte nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn sich der Mama durch das Aufsetzen der Maske gesundheitliche Schäden zuzieht.
Die Enttäuschung war groß. Geplant war ein dreitägiges Ritual in einer naturnahen Umgebung im Botanischen Garten in Berlin. Laut Angaben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz war es jedoch nicht möglich, die beiden auf je 500.000 Euro wert geschätzten Masken über das Museum zu versichern. Zur Kontaminierung der Masken teilte mir das Ethnologische Museum schriftlich mit:
Alle organischen Materialien in den Sammlungen des Ethnologischen Museums sind mit Pestiziden wie Lindan, Dichlordiphenyl, Trichlorethan, DDT und Pentachlorphenol, PCP, sowie mit Schwermetallen, vor allem Arsen und Quecksilber, belastet. Die oben genannten Masken sind seit fast 100 Jahren im Bestand des Museums. Während des Zweiten Weltkrieges waren sie ausgelagert und sind über das ehemalige Kunstgutlagerschloss Celle in den 1950er Jahren nach Berlin zurückgekehrt. Anhand der Kistenlisten der in Schloss Celle gelagerten Objekte ist eine Belastung mit Pentachlorphenol und Mottenpulver für die beiden Masken eindeutig nachweisbar.
Zwar hatte das Museum anhand einer Probe das Alter der Masken ermitteln lassen. Sie wurden zwischen 1440 und 1470, also noch vor Ankunft der Spanier, angefertigt. Eine exakte Analyse über den Grad der Kontaminierung wurde jedoch nicht in Auftrag gegeben. Den Mamos blieb keine Wahl, als aus der Ferne in der Sierra mit den Masken in Verbindung zu treten. Ein Fernsehteam des ZDF durfte die Zeremonie damals filmen. Zu Gesängen und Rasseln tanzt Mama Luntana Vacuna, verbindet sich spirituell mit den Masken in Berlin und überbringt der im Versammlungshaus im Kreis sitzenden Gemeinschaft eine Botschaft von ihnen.
Wir sind am Leben und möchten unsere Arbeit tun und die Erde ins Gleichgewicht bringen. Nur wir können die Töne des Meeres, der Winde, der Bäume begleiten und sie leiten. Wir können durch die Welt reisen und diese beleben.
Im Anschluss erneuerte Mama Pedro Juan die Rückgabeforderung der Corgi.
Die Masken wurden vor sehr langer Zeit aus Hukumeshi weggenommen. Wichtige Masken, wichtige Wesen vom Ursprung der Zeit. Die Masken sind mit der Sonne und der Erde verbunden. Und sie sind hohe Autoritäten über alle Dinge der Natur. Bäume, Tiere und Früchte, Erdbeben und sogar über das Meer. Sie sollten dort sein, wo sie der Natur helfen können, damit diese in Harmonie mit den Corgi und den Menschen ist.
Um der Spur der Masken zu folgen, mache ich mich in Kolumbien auf den Weg nach Ciudad Perdida oder Tayuna, neben Machu Picchu, die größte präkolumbische Stadt Lateinamerikas. Verloren war Ciudad Perdida freilich nie, auch wenn der Ort um 1700 herum aufgegeben werden musste, wegen der von den Europäern eingeschleppten Krankheiten, ist er durchgehend für heilige Rituale genutzt worden. Bis heute werden von den Nachfahren der Tairona-Kultur hier Zeremonien abgehalten. Jedes Jahr im September ist der Ort deswegen für Touristen gesperrt. Nach der Entdeckung hat die kolumbianische Regierung den Ort zum nationalen Kulturerbe deklariert, zum Leidwesen der Corgi. Auf Druck der indigenen Völker der Sierra dürfen aber zumindest keine Hubschrauber mehr Touristen auf die 1250 Meter hochgelegenen Terrassen fliegen. Die einzige Option ist ein extrem beschwerlicher Marsch durch die üppige Vegetation der Sierra Nevada. Vom Mamey aus, etwa 3 Autostunden von Santa Marta entfernt, geht es zunächst durch eine recht offene Landschaft. Die Siedler haben hier den Urwald abgeholzt, um Marihuana und Coca anzupflanzen. Die Vegetation wird jedoch zunehmend dichter. Die Vielfalt an Vögeln und Schmetterlingen nimmt zu, je weiter wir uns mit unserem indigenen Führer Celso in die Berge vorarbeiten. Am dritten Tag nähern wir uns dem Ziel. Wir überqueren den wilden Buritaca-Fluss mit seinem eiskalten Wasser, das sich über riesige Felsbrocken ergießt, und stehen vor einer Natursteintreppe. Mehr als 1200 Stufen müssen wir erklimmen, erklärt Begleiter Celso. Die Strapaze hat sich gelohnt. Oben angekommen, öffnet sich eine magische Welt. Sonnenüberflutete Terrassen im intensiven Grün des Dschungels.
Tayuna, der Name kommt von Tewimaco. Er hat diesen Ort erschaffen. Das erzählen die Mamos. Er hat diesen Ort Tayuna getauft, was Kraft, Leben und Seele bedeutet. Tayuna besitzt eine besondere Energie und wurde wie alle heiligen Städten mit besonderer Energie nicht von Menschen, sondern von außerirdischen Göttern geschaffen.
Auch ohne den Glauben an Außerirdische fällt es schwer, sich der besonderen Energie dieses Ortes zu entziehen. Umrandet vom Dickicht unterschiedlichster Grünschattierungen liegt der Ort hier in den Bergen der Sierra Nevada auf einer Linie zwischen dem ewigen Schnee und der Karibikküste. Mein Begleiter Celso führt mich über einen engen Pfad zu einer Hütte. Hühner laufen durch einen Gemüsegarten. Es ist das Wohnhaus von Mama Romaldo, dem Hüter von Tayuna. Jeden Abend befreit er den Ort von der negativen Energie der Touristen, die tagsüber durch die Ruinenstädte laufen. Auch er trägt die typische helle Baumwollkleidung der Corgi. Seine langen schwarzen Haare schauen seitlich unter der kegelförmigen Mütze des Mamos hervor. Vor dem Bauch baumelt die Mochila, die Umhängetasche, aus der er eine Handvoll Coca-Blätter nimmt und sie in die Tasche meines Begleiters Celso steckt. Der erwidert die für die Indigenen der Sierra typische Begrüßungsgeste. Romaldo begrüßt auch mich. Als ich Mama Romaldo das Foto der beiden Masken aus dem Museum in Berlin zeige, verändert sich schlagartig sein Gesicht. Ungläubig blickt er auf die Bilder.
Mama Romaldo, usted también hace ceremonias con estas máscaras aquí en Ciudad Perdida?
Ob er in Ciudad Perdida Rituale mit solchen Masken durchführe, will ich wissen.
Wir können hier nur mit dem Stock Rituale durchführen. Die Masken, die früher hier waren, sind gestohlen worden. Die beiden Sonnenmasken von dem Foto wurden benutzt, um den Göttern eines jeden Elementes Opfer darzubringen. Die Masken stellen eine starke Verbindung in verschiedenste Dimensionen her.
Romaldo weiß nicht mehr, wann die Masken aus Tayuna verschwunden sind. Aber, sagt er, es ist überliefert, dass sie zuletzt in Nuavaca und in Hukumeichi, den religiösen Zentren weiter oben in den Bergen, wo auch Konrad Theodor Preuß geforscht hatte, für Zeremonien genutzt wurden. Wohin sollten denn die Masken zurückkehren, frage ich.
Nuavaca gehört zur Region Magdalena. Da ist der Cabildo Atanasio als politischer Führer der Kogi zuständig. Und der kann mit den Mamos dort sprechen. Da können sie die Masken direkt hinbringen.
Ich erkläre Romaldo, dass ich leider keine Verfügungsgewalt über die Masken aus dem Museum besitze und deute an, dass mit der Rückkehr ein komplizierter bürokratischer Prozess verbunden ist. Es fällt dem Mamo sichtlich schwer zu verstehen, weshalb die Masken, die in Berlin gefangen gehalten werden, nicht einfach dahin zurückkehren können, wo sie einst gestohlen wurden. Ja, warum eigentlich nicht?
Nach allem, was wir wissen, sind die beiden Masken der Kogi nicht unrechtmäßig erworben worden. Sie sind von Konrad Preuß gekauft worden, bei Reisen damals, Anfang des 20. Jahrhunderts in Kolumbien. Nichtsdestoweniger haben wir natürlich immer gesagt, dass Objekte, die für Communities, für indigene Gemeinschaften von besonderer ritueller oder sonstiger Bedeutung sind, dass wir da natürlich immer über Rückgaben sprechen können. Das haben wir damals auch vor einigen Jahren schon den Kogi versichert. Die zuständige Kuratorin ist da auch in Kontakten gewesen und wir sind jederzeit bereit, das Gespräch wieder aufzunehmen und nach Lösungen zu suchen.
Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Lange haben die Museen sich der Rückgabe von Kulturgütern verweigert. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die öffentliche Debatte der letzten Jahre um die Aufarbeitung des Kolonialismus hat auch die Berliner Museen erreicht. Die preußische Sammlung wird nicht mehr gezeigt. Sie befindet sich im Depot. Speziell die Masken sollen auf Wunsch der Kogi auch nicht ausgestellt werden, da der Kontakt mit dem Publikum aus ihrer Sicht negative Energie schafft. Was nun? Manuela Fischer vom Ethnologischen Museum in Berlin.
Mit der Kustodie, die wir hier einnehmen als Kuratoren der verschiedenen Sammlungen, haben wir eine Verantwortung übernommen für die Sammlungen hier. Und bisher war erstaunlicherweise nicht zu klären, wie eine mögliche Rückgabe sein könnte, wie sie ja ausgeführt würde. Und ich war mehrfach in Kolumbien in den letzten Jahren und es war tatsächlich nicht möglich, da eine klare Abstimmung zu treffen, wie diese Rückgabe erfolgen soll.
Will das südamerikanische Land die von Preuß auf dubiose, zum Teil sogar wie im Fall der Steinfiguren aus San Agustin, krimineller Art nach Deutschland gebrachten Kulturgüter gar nicht zurückhaben? In Kolumbien besitzt die Sammlung Preuß und ihr Umgang damit offenbar keine Priorität. Seit 2013 haben die Kogi immer wieder mündlich und zuletzt auch per Brief, geschrieben vom politischen Führer der Kogi, Cabildo Gobernador Arregoces Conchacala, die Herausgabe der beiden Sonnenmasken verlangt. Doch dem Anliegen der indigenen Gemeinschaft wurde von der Regierung in Bogotá bislang wenig Interesse entgegengebracht. Eine offizielle Rückgabeforderung, Voraussetzung dafür, dass das Museum aktiv wird, hat sie nicht gestellt. Manuela Fischer mutmaßt über die Gründe.
Diese Rückforderungen, die gehen ja ganz offiziell über das Auswärtige Amt. Und in diesem Fall ist es aber so, dass die kolumbianischen Institutionen nicht informiert worden sind, also weder der kolumbianische Botschafter hier in Deutschland noch das Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Das heißt, das ist eine Initiative, die ganz direkt von dem Cabildo Gobernador an das Auswärtige Amt gegangen ist und dann den Weg dann bis zu uns hier genommen hat, ins Ethnologische Museum.
Meine hartnäckigen Nachfragen beim Kolumbianischen Institut für Anthropologie und Geschichte, ICAN, ergaben jedoch, dass man dort sehr wohl den Fall der Masken kannte und auch den der Steinfiguren aus San Agustin, die Konrad Theodor Preuß damals illegal außer Landes geschmuggelt hatte. Seit 2012 versucht auch die lokale Bevölkerung von San Agustin, ihr kulturelles Erbe zurückzubekommen. Doch die Regierung tat wenig. Erst als die Initiativen aus San Agustin vor dem Verwaltungsgericht Bogotá 2017 schließlich ein Urteil erwirken, das den kolumbianischen Staat zur Rückführung der historischen Figuren aus Berlin verpflichtete, kam Bewegung in die Sache. Dennoch dauerte es noch fast 4 Jahre, bis Vizepräsidentin und Außenministerin Marta Lucía Ramírez Anfang November letzten Jahres nach einem Staatsbesuch in Berlin schließlich die Initiative ergriff.
Nuestro gobierno es consciente del sentir de nuestras comunidades que extrañan y que reclaman el regreso al país.
Unsere Regierung ist sich der Gefühle unserer indigenen Gemeinschaften bewusst, die die Kulturgüter ihrer Vorfahren vermissen und deren Rückkehr in ihr Land fordern. Am 23. November hat unsere Botschaft deshalb eine Verbalnote an das Auswärtige Amt gesandt. Darin ersuchen wir offiziell um die Aufnahme bilateraler Gespräche über die Rückgabe von 133 steinernen Objekten, die von Experten des Kolumbianischen Instituts für Anthropologie, ICAN, als Originalobjekte der San Agustin-Kultur identifiziert wurden.
Zum ersten Mal überhaupt stellt Kolumbien ein formales Rückgabeersuchen für die Grabfiguren aus San Agustin. Im Geiste der Kooperation sollen jetzt Gespräche geführt werden, erklärte mir Marta Lucía Ramírez. Aber warum wurde nicht auch die Rückgabe der Masken der Corgi gefordert?
Wir könnten eine Delegation schicken mit den nötigen Papieren. Die Leute aus Hukumeji sollten gehen. Es muss einer aus der Familie von dort sein, der Meister und Besitzer der Masken.
Zurück in Jabatanguashcaca. Vor einer Hütte im Dorf bin ich zum Interview verabredet mit Arregoces Conchacala. Er ist der aktuelle Cabildo Gobernador, der oberste politische Führer der Corgi. Arregoces Conchacala gehört nicht zur Kaste der hohen Priester. Der eher kräftige Mann in seinen 50ern, der einzige Corgi mit Strohhut an diesem Tag, tritt mir zunächst reserviert gegenüber. Er trägt die typische weiße Baumwollkleidung, anders als die meisten barfuß laufenden Corgi jedoch Gummistiefel und strahlt Autorität aus. Was er entscheidet, muss respektiert werden. Aus Sicht der Corgi, sagt er, wäre eine Rückgabe der Masken denkbar einfach. Sie könnten so lautlos zurückkehren, wie die Masken die Sierra Nevada verlassen haben, eingepackt in den Mochilas einer Delegation, die nach Berlin käme.
Die Masken könnten wir später dann auf dem Landweg oder mit dem Hubschrauber in die Sierra bringen. Ich würde aber sogar den deutschen Präsidenten nach Hukumeji einladen, um die Masken zu übergeben. Das wäre ein historischer Schritt, die Masken wieder an ihren Ursprungsort zurückzubringen. Deutschland wäre millionenfacher Dank sicher. Entscheidend ist die Haltung der deutschen Regierung. Wenn die auf Einhaltung aller bürokratischen und gesetzlichen Bestimmungen besteht, dann würde ich die Sache auf sich beruhen lassen. Wenn alles verbürokratisiert wird, zu viele rechtliche Fragen geklärt werden müssen, dann bleiben die Masken wohl besser da, wo sie sind.
Aus den Worten des Cabildo spricht tiefes Misstrauen gegen die Behörden, die Deutschen und die Kolumbianischen. Das liegt zum einen daran, dass die Corgi über die Jahrhunderte von den kolumbianischen Institutionen und der Regierung immer wieder getäuscht wurden und befürchten, die Masken landen in einem Museum statt dort, wo sie gebraucht werden, in den spirituellen Zentren der Corgi. Zum anderen haben die Indigenen durch die Verfassung von 1991 das Recht bekommen, sich selbst zu regieren, wie mir Juan Mayer später erläutert.
Ellos
Die Korgi regieren auf ihrem Gebiet. Und da die Masken aus ihrem Gebiet verschwanden, beanspruchen sie das Recht, selbst die Rückgabe zu verlangen. Die Korgi pflegen zudem eine orale Kultur. Es gilt das Wort. Sie brauchen keine schriftlichen Dokumente. Für sie war es deshalb ausreichend, bei ihrem Besuch in Deutschland und später bei dem Besuch des damaligen Außenministers und heutigen Präsidenten Steinmeier bei ihnen in Kolumbien, ihr Anliegen mündlich vorzutragen. Die Rückgabe der Masken, die für ihre Kultur enorm wichtig sind.
Die kolumbianischen Behörden haben wohl noch einen anderen Grund, um sich mit Rückgabeforderungen an europäische Museen zurückzuhalten. Denn auch die Museen im eigenen Land sind voll mit kolonialem Raubgut. Objekte, die den indigenen Gemeinschaften mit Gewalt entwendet wurden. Allein das berühmte Goldmuseum in Bogotá beherbergt eine große Vielzahl an Objekten aus der Tairona-Kultur. Koloniales Denken ist hier genauso verbreitet wie in Europa. Und die Debatte, wem das kulturelle Erbe gehört, hat hier längst noch nicht begonnen. Das Thema Rückgabeforderungen der indigenen Völker ist also innenpolitisch durchaus heikel. Aregoces Conchacala, dem Führer der Korgi, ist das durchaus bewusst. Es geht am Ende um das gesamte Erbe der Tairona-Kultur, hatte er mir ins Mikrofon gesagt.
Als Vertreter der Erben der Tairona fordere ich die Rückgabe aller entwendeten Objekte überall auf der Welt, auch derjenigen, die in Kolumbien sind. Bitte gebt sie zurück.
Allerdings sind sich auch die Korgi untereinander nicht einig. Aregoces Conchacala vertritt als Cabildo-Gobernador nur einen Teil der Korgi. Für die Gemeinschaften in der Region Magdalena hat die kolumbianische Regierung auf Druck einiger Korgi-Gruppen einen eigenen Cabildo-Gobernador anerkannt. Angeblich hat es Streit um die Verteilung staatlicher Fördermittel gegeben. Am Ende könnten beide Gruppen die Masken für sich beanspruchen. Und dann noch einmal eine Wendung. Kurz vor Schluss meiner Recherchen erreicht mich schließlich die Nachricht, dass die Regierung in Bogotá nun doch auch die Herausgabe der Korgi-Masken gefordert hat, in einer offiziellen Verbalnote an das Auswärtige Amt, 9 Jahre nach dem ersten Besuch der Korgi in Dahlem. Können die Masken also endlich bald zurückkehren aus der Gefangenschaft? Mit dem Kauf von Haba Taniwashkaka haben die Korgi verhindert, dass ein für sie heiliger Ort durch wirtschaftliche Interessen entweiht wird. An anderen heiligen Stätten jedoch entstanden Kohleverladehäfen gegen ihren Willen. Mit dem Cerrejón befindet sich eine der weltweit größten Steinkohletagebaustätten auf einst indigenem Gebiet. Was bedeutet das für die Korgi, frage ich den Cabildo-Gobernador Aregoces Conchacala.
Destruyendo corazón.
Das Herz der Welt wird zerstört. Jeden Tag. Ein wenig mehr.
Und wenn Talsperren gebaut werden, frage ich.
Pues taponar la vena, corazón. Taponar la, el corazón. Sí, taponar el corazón.
Dann verschließe ich eine der Herzvenen. Dann blockiere ich das Herz.
Talsperren, Bergbau, Kokaanbau zur Kokainproduktion, schmelzende Gletscher, schwindende Artenvielfalt und jetzt die Pandemie weltweit. Wer wollte da noch bezweifeln, dass die Masken in ihrer ursprünglichen Funktion dringend gebraucht werden? Wer sind am Ende die Bestohlenen, die Korgi oder wir? Im Ritual der Sonnenmaske Taiku, das die Mamos Karl Theodor Preuß im Jahre 1915 beschrieben, heißt es:
Und so kommt es, dass die Priester, die 9 oder 2 mal 9 Jahre als Novizen gelernt haben, seine Maske aufsetzen, Gespräche pflegen und alle Himmelsrichtungen anreden. Sie sollen in jeder Hinsicht Sorge tragen, dass die Welt nicht einstürze. Und dass die jüngeren Brüder, die Fremden, nicht zugrunde gehen.
Gefangene Geister. Tauziehen um die Masken der indigenen Korgi. Ein Feature von Burkhard Birke. Es sprachen Klaus-Dieter Klausnitzer,
Jochen Langner, Thomas Balou Martin, Matthias Ponier, Heike Trinker und der Autor. Ton und Technik Gunther Rose und Thomas Widdich. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Habermals. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.